Ein kurzer Hinweis an all diejenigen unter euch, die gerade vor dem Kauf der ersten Wohnung oder der ersten Immobilie stehen. Wir haben gerade unser Buch komplett überarbeitet, auf den aktuellen Stand von 2024 gebracht, auf die aktuelle Marktsituation umgearbeitet. Es war also seit 7 Jahren nicht mehr so aktuell wie heute und ist damals wie heute die perfekte Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Kauf der ersten Immobilie. Günstiger und effizienter kann man tatsächlich nicht starten mit dem Kauf der ersten Immobilie. Und wir möchten dich einladen, jetzt direkt diese neue Version zu lesen, die neue Ausgabe zu lesen. Du würdest uns damit auch tatsächlich einen Gefallen tun, vielleicht ein bisschen was zurückgeben für die Arbeit, die in diesen Podcast fließt, weil wir uns vorgenommen haben, wir wollen zumindest versuchen, ob wir es schaffen, dieses Buch in die Spiegel-Bestsellerliste zu bringen, um damit einfach noch mehr Menschen auf das Thema aufmerksam zu machen. Und da zählt jetzt jeder Verkauf, insbesondere zählt, dass diese Verkäufe genau jetzt stattfinden. Du findest das Buch auf Amazon, es heißt Immocation, die Do-It-Yourself-Rente, oder unter immocation.de/Buch, dort findest du den Link. Wir freuen uns über jeden von euch, der das Buch als Einstieg nutzt und oder uns einfach Danke sagen möchte für den Podcast und die Inhalte, die wir produzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Vermögenszuwachs pro Jahr 108.000 Euro. Damit meinst du wahrscheinlich die summierten Tilgungen?
Genau, die summierten Tilgungen, ist richtig.
Ja. Unabhängig davon, dass sich die Häuser noch im Wert entwickeln? Unabhängig davon, dass darüber hinaus noch Cashflow entsteht oder ist der da schon drin?
Der ist da noch nicht mit drin. Das ist nur die
Tilgung. Also das ist nur die Tilgung, die quasi, die guckt man sich ja immer nicht an. Ne? Also wenn ich jetzt Aktien kaufe, dann spiele ich ja jeden Tag mit meiner App rum und gucke, was gerade mein Vermögen gemacht hat. Okay, und alleine nur das, also 108.000 Euro Tilgung jedes Jahr. Ich meine, 108.000 Euro ist auch schon, glaube ich, ein nennenswertes Jahresgehalt, von dem viele Leute träumen. Das aber ist ja, dann kann ja gar nicht, wie du es gerade erzählt hast, bei weitem kein Fulltime-Job, was ihr da macht für die Immobilien.
Ja.
Also ist eigentlich, gewinnt der Immobilienertrag wahrscheinlich gegen dem, was man verdienen kann, im Job deutlich. Muss ja so sein. Ne?
Absolut, absolut. Ja.
Ja.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
In 3 Jahren 6 Mehrfamilienhäuser, beziehungsweise von 3 auf 30 Wohnungen skaliert in relativ kurzer Zeit, obwohl es eigentlich nicht vorhat. Dazu kommt ein Fulltime-Job als Key-Account-Manager, Frau und 2 Kinder. Wie das alles funktioniert, sind wir sehr gespannt, von Christoph zu erfahren. Hallo Christoph.
Hallo Marco.
Ja, danke für deine Zeit. Wir haben viele spannende Themen vor uns, weil du wirklich in den letzten Jahren 6 Mehrfamilienhäuser gekauft hast. Wir wollen jetzt über ein paar Themen sprechen, klar, wie du gestartet hast gleich, aber du zum Beispiel, du verhandelst Underrent-Immobilien, was wir festgestellt haben, was ganz interessant ist, du hast einige Gewerbeeinheiten dabei, das würde mich sehr interessieren, wie du damit umgehst. Du hast jetzt gerade eine Steueroptimierung gemacht, eigentlich für dein neuestes Objekt, was relativ interessant ist. Und wir wollen logischerweise über Zeitmanagement sprechen, wie du das denn alles unter einen Hut kriegst und geben dann natürlich auch einen Überblick über dein Portfolio in Summe, was dir das so bringt und wie du dahin gekommen bist.
Okay.
Also, erzähl mal, wie kam's zu Immobilien? Ich stelle eigentlich immer die gleiche Frage. Wer warst du vor Immobilien? Ja, und wie kam es dann dazu?
Genau. Also man macht sich ja, wenn man mal ein paar Jahre gearbeitet hat, regelmäßig Gedanken, wie man sein Geld so anlegen kann, was man beiseite geparkt hat, dass das auf dem Bankkonto wenig Sinn macht, das ist, denke ich, klar. Und das Thema Immobilie ist schon seit vielen, vielen Jahren immer mal wieder in meinem Kopf gewesen, aber ich habe es nicht geschafft, so den ersten Schritt zu machen. Ne? Habe häufig auch mal hin und her überlegt, ob es mal Sinn macht, eine Wohnung zu kaufen, das dann wieder verworfen. Und vor 3 Jahren war ich dann wieder an so einem Punkt, wo ich mich intensiver mit dem Thema Immobilien beschäftigt habe und hatte mir eine Einzimmerwohnung oder eine Zweizimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus angeschaut. Und habe das Ganze auch mal hin und her gerechnet, habe auch von verschiedenen Quellen mir Input geholt, über Immocation, über YouTube, verschiedene Tutorials mir angeschaut, hin und her gerechnet. Und auf dem Papier war erstmal klar, das macht so für mich Sinn, könnte ich mir vorstellen. So. Und habe dann mit einem guten Freund von mir das ganze Thema nochmal durchdiskutiert, der auch selbst Immobilienmakler und Hausverwalter ist. Und da kam so ein bisschen das Thema auf, Mensch, eine Wohnung im Mehrfamilienhaus, da hast du relativ viele Restriktionen. Warum schaust du denn nicht direkt nach einem kleinen Mehrfamilienhaus für den Einstieg? Mit den Vorteilen, dass du der Eigentümer aller Wohnungen bist, alle Entscheidungen selbst treffen kannst und einfach viel mehr Freiheiten und Spielraum hast. Und den Gedanken fand ich eigentlich ganz cool und es hat nicht lange gedauert. Da kam ein Mehrfamilienhaus um die Ecke bei uns in der Region. Und dann habe ich quasi die gleiche Kalkulation, die gleiche Denkweise einfach auf das Mehrfamilienhaus angewendet. Und am Ende haben sich nur die Zahlen geändert, aber die Logik und der Prozess dahinter bleibt ja der gleiche. Und so wurde aus der Wohnung, die ich eigentlich mal kaufen wollte, wurde ganz zu Beginn ein Mehrfamilienhaus.
Fünf Parteien, ne? Fünf Wohnungen dann.
Fünf Parteien waren das, genau richtig.
Ja. Und also du, also jetzt bist du 35, das heißt, da warst du 32, 35, genau. Irgendwie Anfang 30. Du arbeitest eben als Key Account Manager. Ich war ja auch mal bei einem, also auch bist auch beim Konzern. Ich war auch beim Konzern im Vertrieb. Ist nicht so, dass man da die Füße hochlegt und gemütlich Zeit hat, sondern eine Menge zu tun schon. Und gleichzeitig, wenn ich das Alter deiner Kinder richtig habe, dann ist da gerade ein Kind auch schon irgendwie auf der Welt gewesen. Mhm. Genau. So, okay. Und wie war das? Also wie hast du den Mut zusammengebracht? Wart ihr euch sofort einig, deine Frau und du, also wir kaufen jetzt gleich ein Haus, also ein Mehrfamilienhaus?
Also das mit dem Haus kaufen wurde immer einfacher über die letzten Jahre, aber der erste Kauf, das war ein Riesenbrett. Da hatte ich mehrere schlaflose Nächte. Wenn ich aufs Papier und auf die Kalkulation geschaut habe, hat das super ausgesehen. Es gab eigentlich für mich erstmal keinen Grund, das nicht zu tun. Aber einfach mal so als, sagen wir mal, normaler Angestellter so eine Summe in die Hand zu nehmen und so eine Schulden auch aufzunehmen im sechsstelligen Bereich, das war bisher nicht auf der Tagesordnung bei mir. Und den Knoten zu lösen, das hat irgendwie eine Weile gedauert. Das musste so ein bisschen, musste so ein bisschen gären im Kopf. Und habe das dann auch mit meiner Frau durchgesprochen, Vorteile, Nachteile. Und am Ende haben wir uns dann einfach entschieden, jawohl, wir machen das jetzt, weil die Risiken und die Fallhöhe, das war alles relativ überschaubar und im Rahmen und aus unserer Sicht kalkulierbar. Deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, pass auf, wir machen das jetzt. Haben das auch mit unserer Hausbank hier vor Ort besprochen, die unser selbstgenutztes Haus, unser Einfamilienhaus finanziert hat. Die haben am Ende auch grünes Licht gegeben, was uns dann auch einfach nochmal ein gutes Gefühl gegeben hat. Und ja, dann war es irgendwann soweit und wir saßen beim Notar.
Wie, was war das Volumen ungefähr? Wie teuer war das, weil du sagst, das schon?
Das war so ungefähr eine halbe Million.
Also 500.000 für ein Mehrfamilienhaus und das ist, vom Standort her, kannst du ein bisschen die Lage beschreiben?
Genau, wir wohnen ja hier im Südwesten in der Nähe von Trier, so Großraum Luxemburger Grenze, Köln sind 2 Stunden entfernt, Saarbrücken, Kaiserslautern so 40 Minuten entfernt. Also eher ländlicher Raum, würde ich mal sagen. Uns war es aber immer wichtig, sowohl bei der ersten Investition auch, als auch bei den folgenden Investitionen, dass wir jetzt nicht völlig in der Pampa was kaufen, sondern dass die Orte, in denen wir investieren, eine solide Infrastruktur aufweisen, sprich Ärzte, Kindergärten, Schulen, Autobahnanbindung, Flughäfen in der Nähe. Und das haben wir auch stringent so durchgezogen. Und genau, das war auch hier der Fall.
Das heißt, der Ort, wo das Haus steht, wie viel Einwohner, also das ist schon klein wahrscheinlich, oder?
Das ist ein Stadtteil, die gesamte Stadt inklusive Stadtteile hat so um die 10.000 Einwohner.
Okay, und die Stadt ist autobahnmäßig und so angebunden?
Genau.
Okay, ja. Okay, und jetzt, ich gucke jetzt gerade schon aufs erste Haus quasi, also du hast einen tollen Portfolioüberblick auch über deinen Bestand. Das war Mai 2021, da hat man ja, wenn man so will, Höchstpreise bezahlt noch, ne?
Ja.
Also von der Marktphase her.
Ja.
Und das hat sich aber von Anfang an gleich gerechnet, was,
genau.
Hat das funktioniert?
Dadurch, dass wir ja ländlicher hier liegen, ist es uns natürlich auch möglich, grundsätzlich höhere Renditen zu realisieren, als das jetzt beispielsweise in Top-Städten, in den größeren Ballungsgebieten möglich ist. Das heißt, die Lage tut der Kalkulation zum einen schon mal gut, zum anderen hat sich aber auch die Gesamtkalkulation von Anfang an gut dargestellt. Uns war es immer wichtig, von Tag 1 an eine schwarze Null zu schreiben nach Steuern, mindestens eine schwarze Null, damit wir so gedanklich einfach schon mal den grünen Haken setzen konnten. aber das Objekt oder jedes Objekt, was wir gekauft haben, noch ordentlich Entwicklungspotenzial aus unserer Sicht für die Folgejahre mit sich bringt. Und das war bisher bei jedem Kauf so und auch beim ersten Objekt. Also wir haben von Anfang an hatten wir schon Plus nach Steuern, was für uns immer 100% Instandhaltungsrücklage quasi ist, weil wir das Geld nicht zum Leben brauchen, sondern es ist für uns Vorsorge. Und ja, so war das eben auch beim ersten Objekt.
Ja, also du hast wahrscheinlich irgendwie 1500 Euro Bankrate pro Monat bei dem ersten Objekt ungefähr. Du hast einen Zins gehabt von 1,5 und Tilgung 2,25, sehe ich aus deiner Liste. Und Mieteinnahmen von, also Bankrate nochmal 1500 im Monat, dagegen laufen Mieteinnahmen von knapp 2400 Euro. Waren die von Anfang an da oder habt ihr da Vermietung?
Das war, sagen wir mal, ein ganz gutes Einsteigerobjekt, was wir gekauft haben. Das war nämlich schon gut entwickelt. Die Mieten waren von Anfang an da. Das war für uns so ein solides Objekt, wo wir wussten, da passiert jetzt die nächsten Jahre auch instandhaltungsmäßig nicht sonderlich viel. Wir haben aber auch noch ein bisschen Luft nach oben, was die Mieten angeht. Und da waren wenige Baustellen. Also wir kommen im Laufe des Interviews sicher noch auf andere Objekte, wo es mehr zu tun gab. Aber hier war es so, das war schon erstmal so ein Wohlfühlobjekt für den Start. Das hat ganz gut gepasst.
Ja. Was sind das? Knapp 6% Mietrendite oder so?
Ja.
Ja. Quasi zum, okay, ja, nicht schlecht. Und jetzt in der Region, ich weiß nicht, kann man die zusammenfassen als ein Standort eure Objekte? Nicht wirklich, ne? Also das sind schon einzelne kleine Orte, aber...
Ja, es gibt viele kleinere Orte, wo die Preise dann auch deutlich abbrechen. Ne? Sobald du dann aus der Stadt rausgehst in noch kleinere Orte, bricht das deutlich ein.
Und genau, ich will wissen, was ist so dein Quadratmeter-Kaufpreisgefühl? Also das erste Haus, das steht in einer Stadt, die hat 10.000 Einwohner, in der Nähe von Trier.
Genau.
Ja? Was ist da ein guter Quadratmeter-Kaufpreis 2021 gewesen?
Ja, gut ist ja immer relativ, ja. Verhältnis zum Objekt. Ich sag mal, der Markt damals lag so bei, für ein solides Bestandsobjekt, bei 1800 Euro um den Dreh. Das war so die Größenordnung, ja, Durchschnittspreis in der Region, würde ich mal sagen.
Ja. Und hast du ein Gefühl, wo es heute liegt? Was würdest du heute?
Ja, das Schöne ist, dass die Preise weder stark gefallen noch stark gestiegen sind, sondern das hat sich jetzt moderat entwickelt über die nächsten Jahre. Wir liegen jetzt, würde ich sagen, einen Ticken darüber, so bei 1950 Euro, so um den Dreh. Genau, also relativ moderate Entwicklung.
Ja. Okay, Mietniveau pro Quadratmeter?
Auch sehr unterschiedlich. Also jetzt bei uns in der Stadt selbst liegen wir so im Schnitt bei 7 Euro, 8 Euro durchschnittliche Miete. Gibt aber auch Wohnungen für um die 5, 6 Euro. Aber wir haben auch aktuell so ein Neubauniveau von 10 bis 12 Euro.
Okay. Merkst du schon, dass die Mieten sich so dynamisch entwickeln, wie wir es eigentlich überall merken? Hast du das auch schon,
man merkt das schon deutlich. Also das hat uns dann auch bei dem ersten Objekt ein ganz gutes Gefühl gegeben. Wir hatten dann nach ein paar Monaten den ersten Mieterwechsel und haben die Wohnung bei eBay Kleinanzeigen eingestellt. Und da hatten wir innerhalb eines Tages 600-700 Klicks, ne? Womit wir gar nicht gerechnet hatten. Und haben dann die Miete auch entsprechend nochmal ein Stück weit nach oben korrigiert. Und da ist auf jeden Fall eine riesen Nachfrage da, auch generell in der Stadt. Ne? Es gibt viel zu wenig Wohnraum und das merkt man natürlich auch deutlich an den Mietentwicklungen.
Das hört sich nach einem spannenden Standort an. Der Prognos-Rang grundsätzlich ist ziemlich eher weit hinten, ne? Im hinteren Drittel, glaube ich. Spannend, dass du quasi erzählst, also wenn man eben vor Ort in dem richtigen Stadtteil und so weiter, hast du eine extrem hohe Mietnachfrage, weil das ist ja schon 2021 ein Haus kaufen, was direkt Cashflow positiv ist, über 1000 Euro im Monat, das ist ja echt nicht schlecht, ne? Also da, ja. Gut, wenn man aus der Region kommt, ne?
Ja.
Okay, dann ging es weiter, 2021, also zum ersten Mehrfamilienhaus habt ihr euch so ein bisschen durchgerungen, da muss es gleich ein Haus sein und so weiter. Dann habt ihr aber noch weitere 6 Wohneinheiten verteilt auf 2 Häuser im selben Jahr gekauft.
Genau, ist richtig. Ja, das ging erst los im August 2021 mit einem Zwei-Parteien-Haus. Das habe ich durch Zufall online gesehen. Und da war es so, also zwei Parteien waren mir eigentlich zu klein, weil wir gelernt haben bei dem ersten Kauf, Mensch, ob jetzt fünf Parteien oder zehn oder eine, das ist mehr oder weniger das Gleiche vom Prozess her. Lass uns doch lieber irgendwie zukünftig was Größeres kaufen. Und ja, dieses Objekt hatte nur zwei Einheiten, aber der Kurs, der online aufgerufen wurde, der war schon relativ niedrig. Also es war ein altes Haus in keinem guten Zustand. Aber ich kannte die Lage und war mir irgendwie sicher, da kannst du was Gutes draus machen. Dann haben wir uns das angeschaut und mit dem ursprünglichen Kaufpreis, der aufgerufen wurde, wären wir eigentlich von der Kalkulation her schon ganz gut gefahren. Und ich hatte einen befreundeten Makler dabei und ich tat mich dann wieder so ein bisschen schwer, die Entscheidung zu treffen, das Objekt zu kaufen. Und dann sagt er, ruf doch den Verkäufer an, also es lief auch über einen Immobilienmakler, ruf ihn doch an und nenn ihn einen Preis, der 50.000 Euro niedriger ist. Und dann guckst du mal, wie er reagiert. Habe ich mir einen Spaß draus gemacht, habe da angerufen, sage, Mensch, hier, ich könnte es mir vorstellen, aber 50.000 müssen wir noch runter. Und dann sagt er, ja, ich kläre das mal ab mit den Eigentümern. Viertelstunde später ruft er mich an und sagt, können wir machen. Hm. Ja, dann bin ich fast vom Stuhl gefallen. Und das hat natürlich dann die Rendite dieses Objekts unglaublich nach oben gepusht. Also da liege ich deutlich über 10% mittlerweile. Aber das, also das war erstmal gut auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick, jetzt rückwirkend bezeichnen wir das Objekt ganz gerne als unser Lernobjekt, weil das war so ein Altbau, wo du hinter jeder Decke, die du irgendwie abgerissen hast, jede Wand, die du weggehauen hast, nochmal eine neue Baustelle aufgetan hast. Also da haben wir im Nachgang auch, was den Sanierungsaufwand geht, nochmal deutlich mehr reinstecken müssen, als wir geplant haben. Deswegen war dieser Preisabschlag zu Beginn nach hinten raus dann ganz gut. Aber nichtsdestotrotz stellt sich das von der Kalkulation her nach wie vor super dar. Ist ein Zwei-Parteien-Haus, okay, also verhältnismäßig klein, aber renditemäßig macht das richtig Spaß und da haben wir jetzt was Ordentliches hingestellt.
Ja. Was hat das in Summe gekostet?
Das hat in Summe gekostet für 180 Quadratmeter, jetzt lass ich mal nochmal schauen, so um die 80.000 Euro. Also nicht.
So. Ja, wenn man auch mal das, also 50 runter auf 80 runter, ist ja schon nennenswert, okay. Ja. Und also ich weiß auch, wir haben ein Zwei-Parteien-Haus auch bei uns im Bestand. Jedes Mal, wenn wir durch den Bestand gehen auf unserer Offsite, ist das immer das unbeliebte Haus, weil es dieses kleine zwei Parteien und du hast, musst dich trotzdem um alles von dem Haus kümmern, hast aber am Ende nur zwei Wohnungen drin. Das haben wir damals auch, also es hört sich ja ähnlich an, wir haben es damals quasi in so ein Paket fast mit dazu geschenkt bekommen, dafür war aber Schwamm drin. Ja, und man musste quasi echt was tun für das. Aber ja, das funktioniert tatsächlich auch und produziert sehr gute Zahlen. Wie viel reingesteckt, glaubst du, bis jetzt?
Ja, mal locker den Kaufpreis nochmal. Mhm. Locker eher noch einen Ticken mehr. Mhm. Wenn ich es nochmal zu machen hätte, würde ich die ersten 3 Jahre abwarten, weil ja, es ist natürlich relativ schnell klar, dass ich die 15% reiße. Und wenn ich es nochmal machen würde, würde ich erst das Obergeschoss vermieten, die ersten 3 Jahre, und das Erdgeschoss vielleicht als Lager oder sowas anbieten, weil das war eine Riesenfläche, ohne Bad oder sonst was, einfach nur ein großer Raum mit 90 Quadratmetern, und hätte dann erst in Jahr 4 das Erdgeschoss gemacht. Das hätte sich steuerlich natürlich deutlich besser gemacht. Aber ja, verbuche ich als Erfahrung und als Learning. Genau, aber da haben wir nochmal richtig Kohle reinstecken müssen. Also das ging los mit maroden Stahlträgern zwischen den Geschossen, wo wir neue Träger einziehen mussten, neue Fundamente gießen mussten. Das war mega aufwendig. Der Estrich wurde komplett neu gemacht, Trockenbau, Elektrik größtenteils im Erdgeschoss, Sanitär. Und dann ja, kam da ganz schnell die Beträge zusammen.
Ja. Ich freue mich gleich auf die Zeitmanagement-Frage, wenn ich das so höre. Ja. genau, das heißt aber, das ist irgendwie mit Gesamtinvest 1.000 Euro pro Quadratmeter oder sowas, ne? Weniger ein bisschen.
Ja, so um den Dreh, also eher noch ein Ticken weniger.
Also wenn man jetzt, und das kann man ja auch wieder hochrechnen, was ist da ein Mietniveau? 6, 7 Euro auch?
Da habe ich jetzt, lass mich mal schauen, Ja, da habe ich so um die 7 Euro, 7,50 Euro.
So, ich rechne jetzt quasi ganz einfach 7 mal 12 durch 1.000 und stelle fest, es sind 8,4% Mietrendite. Ne? Jetzt, wenn du 7,50 Euro hast, hast du noch mehr. Ja, das ist natürlich sehr schön. Okay, und die, weil, vielleicht können wir darüber jetzt auch sprechen, Finanzierung, hast du gesagt, hast du viel 110% gemacht und die Sanierung aus Rücklagen. Ist das so? Erklär mal die Finanzierungsstrategie. Also wie habt ihr jetzt das Geld da reinstecken können? Woher kam das und wie finanziert ihr generell?
Genau, also grundsätzlich versuchen wir eine 110% Finanzierung abzuschließen. Das konnten wir bisher auch jedes Mal so eintüten mit den Banken, mit denen wir zusammenarbeiten. Bei diesem Objekt war von Anfang an klar, dass wir einen erhöhten Sanierungsaufwand haben werden. Den haben wir von Anfang an auch schon mitfinanziert, weil wir der Bank dann einfach gesagt haben, Mensch, das ist unser Plan, das wollen wir daraus machen. Er hat folgende Mieten dann als Effekt und haben quasi dort die Sanierung mitfinanziert. Einen Teil, was wir im Nachgang noch gebraucht haben, haben wir dann aus eigenen Mitteln, die wir aus dem ersten Objekt mittlerweile dann schon beiseite legen konnten, einfach rausgezogen. Grundsätzlich versuchen wir aber, wo wir jetzt mittlerweile ein etwas größeres Portfolio haben, aus den Cashflows, die jeden Monat hängen bleiben, entsprechend Instandhaltungsrücklage zu bilden und aus eigenen Mitteln dann die Sanierung zu finanzieren.
Okay, also du weißt ja jetzt hier auch Cashflow aus. Wir reden dann am Ende auch über Summe Cashflow, die du hast. Im Moment sagt er aber, wir tesaurieren quasi alles, so wie du es gerade auch schon gesagt hast. Und das wird alles auch okay. Und da macht ihr aber logischerweise eine Planung dafür. Und wenn ihr jetzt was Neues ankauft, schätzt ihr, was ihr reinstecken müsst.
Ja.
Und guckt, ob das quasi hinhaut.
Genau, ja. Wir überlegen einfach, macht es Sinn, irgendwie noch einen Ticken mehr zu finanzieren für anstehende Sanierungsmaßnahmen oder kommen wir mit dem, was wir bisher in der Rücklage haben, ganz gut hin. Dann versuchen wir natürlich keine On-Top-Finanzierung für Sanierung mehr zu erreichen. Wir haben jetzt beispielsweise auch eine größere Sanierung, da kommen wir nachher sicher noch dazu, da reicht die Rücklage einfach nicht aus, um diese großen Maßnahmen umzusetzen. Da müssen wir natürlich umfangreich mit der Bank auch nochmal sprechen. Da geht es um eine energetische Sanierung, wie wir da von der Finanzierung her ganz uns aufstellen können.
Das ist dann das 10er Mehrfamilienhaus?
Genau, richtig.
Das Neueste, ja. Okay, genau. Wie hat es mit der Bank funktioniert? Also du wirst jetzt ein bisschen mehr als 2.000 Euro netto haben, davon gehe ich aus bei dem Job. Du wirst eine gute Bonität haben, dass das reicht für 500.000, 800.000, 1 Million Finanzierung, ist glaube ich vorstellbar, dass einfach die eigene Bonität ausreicht. Aber jetzt machst du ja 110% Finanzierungen plus noch irgendwie Sanierungen, die du mitnimmst irgendwie. Ne? Wie ist die Bankenstrategie und wie schwer war das, die Banken zu überzeugen davon?
Ja, also als wir losgelegt haben, eine Bank zu finden, waren wir ursprünglich mal bei so größeren Anbietern, ne? Dr. Klein und Interhyp und wie sie alle heißen, da gibt es ja verschiedenste größere Anbieter und Portale, weil wir einfach dachten, Mensch, da haben wir eine viel breitere Marktabdeckung und kriegen dann am Ende tolle Angebote. So, und dann ging das los. Ich meine, du kennst das ja wahrscheinlich auch. Da musst du erstmal gefühlt tausende Dokumente ausfüllen und alles Mögliche nachweisen und hier und da und da fehlt noch was. Und das hatte uns relativ schnell genervt, diese Riesenpakete und tausende Nachfragen und diesen anonymen Kontakt zu einem Berater, den man gar nicht so wirklich kennt. Und das hat uns relativ schnell dazu bewogen, einfach mal mit den Hausbanken hier vor Ort zu sprechen. Also wir haben eine Bank direkt im Ort, mit der wir auch unser Einfamilienwohnhaus finanziert haben. Und es gibt noch eine weitere Bankengruppe vor Ort. Da haben wir dort das Gespräch gesucht. Und der Riesenvorteil ist natürlich, wenn du eine Bank vor Ort hast, die kennen die Gegebenheiten, die kennen die Preise. Die Banken kennen im Zweifel auch die Objekte, um die es geht. Und wir sind immer hingegangen, haben einen Termin gemacht und mit ein paar wenigen Charts, 2, 3, 4 Charts, das Objekt vorgestellt, die Kalkulation dahinter vorgestellt und unsere Vorstellung, was die Finanzierung angeht. Also klassischerweise waren das Annuitätendarlehen mit einer mittleren bis längeren Laufzeit und haben einfach die Kalkulation auf den Tisch gelegt. Und auf der Basis konnten die Banken dann jedes Mal relativ schnell entscheiden, dass das so Sinn macht, wie wir uns das vorstellen und dass die Bank da jetzt kein Risiko eingeht mit dem Objekt oder mit der Kalkulation oder mit uns oder unserer Bonität. Also das war nie jetzt ein größerer Diskussionspunkt, dass die Objekte oder die Kalkulation einer 110% Finanzierung nicht passen.
Ja. Ja. Die Zinsen habt ihr ja dann, du sagst gerade schon, 10 Jahre festgeschrieben, oder?
Genau, also bei den meisten Finanzierungen sind es 10 Jahre. Das erste Objekt, da ist noch ein 15-jähriger, ein 20-jähriger Baustein dabei. Das würden wir heute auch anders machen. Das erste Objekt haben wir auch privat gekauft, quasi 50-50. Das haben wir mittlerweile auch umgestellt auf ein GBR-Modell 100:0. Aber die meisten Laufzeiten mittlerweile sind 10 Jahre.
Ja. Ja, ich lese mal kurz deine Zinssätze vor, von links nach rechts. Da sieht man sehr schön den Zinssprung. Ja. Also 1,5% Zinsen, 1,29%, 1,4, 1,49, 3,15, das war November 2022. Ja. Und dann jetzt 4,2% im Juni 2023. Wäre wahrscheinlich jetzt wieder ein Tick runter, ne? Also jetzt wäre es wieder günstiger. Wie hast du die Zinserhöhung erlebt? Was hat das mit euch als Immobilieninvestoren gemacht?
Also bei den Bestandsobjekten sind wir da natürlich erstmal entspannt geblieben, weil wir uns die Zinsen ja erstmal für mindestens 10 Jahre gesichert haben und auch, sagen wir mal, die Perspektive, die wir bei den Objekten sehen, auch Zinsanstiege in der Zukunft im Hinblick auf eine Anschlussfinanzierung, da sind wir relativ entspannt, ne? Da sehen wir kein größeres Risiko. Was aber jetzt die letzten beiden Objekte angeht, haben natürlich die deutlichen Zinssteigerungen erstmal die Kalkulation ein Stück weit verhagelt oder sagen wir mal verschlechtert. Und die zwei größten Räder sind ja, die Mieten müssen nach oben oder die Kaufpreise müssen nach unten oder am besten beides. Und das waren dann unsere Ansätze natürlich, dieses höhere Zinsniveau ein Stück weit zu kompensieren, dass wir da nochmal stärker einfach in die Preisverhandlungen eingestiegen sind und konnten hier auch relativ erfolgreich nochmal die Kaufpreise nach unten biegen. Und das hat uns einfach in der Gesamtkalkulation dann auch geholfen.
Ja, also erzähl mal von deinen Verhandlungen. Ich gebe nur mal kurz den Zuhörern einen Überblick. Also bis jetzt haben wir ja über zwei Häuser gesprochen in 2021, nur damit das schon klar ist, was dann passiert. Es gibt 2021 dann noch drei Parteien, also drei Wohn plus ein Gewerbe. Mhm. Und dann kommt 2022 zwei Wohnungen, zwei Gewerbe in einem Haus. Dann kommt 2022 Ende nochmal drei Wohnungen und vier Gewerbe in einem Haus. Also es kommen quasi in Summe und dann mit Mitte 23 das letzte Haus, kommt es dann eben auf 6 Häuser. Und du hast auch schon im Vorfeld erzählt, oft under rent, also unter Marktmiete vermietet und ihr verhandelt dann auch. Erzähl mal, wie ihr verhandelt habt vor der Zinserhöhung und nach der Zinserhöhung.
Okay. Also grundsätzlich Verhandlungsbasis für uns ist im Wesentlichen natürlich der Zustand des Objekts. Ne? Wir haben uns das jedes Mal umfangreich angeschaut, waren teilweise mehrfach vor Ort, haben vereinzelt auch Gutachter mit dabei gehabt oder den einen oder anderen Freund oder Bekannten, der dort einfach tiefer in der Materie ist, Bauunternehmer, Makler, Energieberater, um da ein besseres Gefühl zu bekommen, weil wir sind ja, sagen wir mal, völlig neu, was dieses Business angeht und haben nur sehr, sehr überschaubare Erfahrungen, Expertise rund um das Thema Immobilienbewertung. Ne? Das macht es natürlich für uns als Privatpersonen erstmal super schwer, eine Einschätzung zu treffen, passt der Preis oder passt der nicht. Deswegen haben wir einfach versucht, uns auch externe Expertise mit dazuzunehmen.
Beim ersten schon?
Beim ersten Objekt schon, genau. Wir hatten immer jemanden dabei,
der uns unterstützt. Wie hat sich das angefühlt? Weil ich weiß noch, wir haben das damals dann auch überlegt, wir haben ja mit Wohnungen angefangen und so, aber war das nicht so, boah, jetzt ich bin nicht sicher, ob ich das kaufe, jetzt muss ich dem wahrscheinlich schon irgendwie ein Tausender auf die Hand geben, wenn er mitkommt? Also
Rechnung, aber. Nee, also das war jetzt nie so ein Punkt für uns.
Also es war für dich klar, auch vielleicht, wenn ich das nicht kaufe, ich muss den jetzt bezahlen dafür, dass der mitkommt?
Nee, das war für mich klar und okay. Ne? Also am Ende war das seine Zeit und seine Erfahrung, die ich da genutzt habe. Und am Ende sollen die Kollegen, Kolleginnen da auch was von haben.
Du hast die, vielleicht kannst du die Größenordnung, was habt ihr denn für so Bewertungen? Also ihr habt ja keine vollen Gutachten erstellen lassen wahrscheinlich, ne?
Nee, das waren immer, sagen wir mal, eher, also entweder war das Freundesbekanntenkreis, dann gab es mal ein Bier für Umme oder wir haben tatsächlich Energieberater etc. mit dabei gehabt, die dann, sagen wir mal, auf einem DIN A4-Blatt oder zwei DIN A4-Blatt ein Feedback gegeben haben. Das war dann Größenordnung 500 Euro, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das war völlig in Ordnung für uns.
Okay, okay, verstehe. Okay, weiter zur Verhandlung.
Genau, weiter zur Verhandlung. Also wir sind dann entsprechend durchgegangen. Uns selbst sind dann natürlich Dinge aufgefallen. Mensch, irgendwie die Dacheindeckung sieht alt aus. Die Fassade hat Risse. Im Keller gibt es irgendwie feuchte Stellen. Es gibt Träger in der Decke, die angerostet sind. Also das sind Punkte, die uns direkt aufgefallen sind. Gut war immer, es gab ein Objekt, da gab es schon ein Bankgutachten. Und da gibt es ja immer einen Passus drin, wo, sagen wir mal, Wertabschläge aufgeführt werden. Und wenn im Gutachten der Bank dann die Punkte, die uns aufgefallen sind, nicht aufgeführt sind, das war natürlich für uns immer ein super Argument zu sagen, Mensch, die Bank hat zwar geschrieben, der Keller ist feucht, aber was ist mit dem Dach, was ist mit der Fassade, was ist mit den Trägern, was ist mit den Fenstern? Und wir haben uns eigentlich immer auf bautechnische Themen beschränkt und das als Grundlage genutzt, die Preise runterzuverhandeln. Weil im Zweifel die Verkäuferseite auch wenig Ahnung von der Materie hat und es dann häufig auch gar keine größeren Diskussionen rund um das Thema gab, sondern die Verkäufer haben sich dann selbst das Haus mal angeschaut und haben gesagt, Mensch, ihr habt ja eigentlich recht, das Dach hier sieht echt beknackt aus, das können wir so nicht machen. Also überspitzt gesagt. Ne?
Ja, ohne dass du ja Experte bist, hast du gerade selber gesagt. Ne? Ja. Du hast einen Experten, aber das ist, am Ende ist es, ich meine, du bist Vertriebler, du hast viele Verhandlungen, das läuft immer gleich. Also man muss die Punkte natürlich mit inhaltlichem Sachverstand dann bewerten können. Das kann jemand, der einem hilft, aber dann muss man sie untereinander schreiben und in die Verhandlung bringen.
Genau, das ist auch eigentlich so ein Klassiker. Wir haben eine Liste erstellt, daneben die Preisabschläge in Euro aufgeführt und einen Strich drunter gezogen. Und das war für uns immer der Wert, mit dem wir dann nochmal in die nächste Runde gegangen sind.
Okay, und wie war das? Also jetzt nach der Zinserhöhung bin ich gleich gespannt, was du daraus sagst, ob da einfach deutlich mehr ging. Aber jetzt vor der Zinserhöhung 2021 fragt man sich ja, war da überhaupt noch Verhandlungsspielraum? Oder liegt das an der Lage, dass es vielleicht nicht so viele Mitinteressenten gibt? Oder wie kamt ihr da durch?
Das ist ein guter Punkt. Also Lage könnte da tatsächlich ein Thema sein, weil es gab eigentlich bei allen Ankäufen, auch vor der Zinserhöhung, gab es die Möglichkeit, die Preise zu verhandeln. Vielleicht nicht so exorbitant, wie uns das im letzten Jahr beispielsweise gelungen ist. Aber die Lage könnte ein Thema sein, weil Mitbewerber gibt es tatsächlich deutlich weniger bei uns in der Region. Und Privatleute, die Mehrfamilienhäuser kaufen, das ist eine relativ überschaubare Anzahl. Ja. Die meisten werde ich wahrscheinlich, glaube ich, kenne ich persönlich selbst. Und das kannst du an zwei Händen abzählen. Und das sieht natürlich in größeren Ballungsgebieten ganz anders aus.
Ja, ja. Ja. Und also das auch. Man konnte auch, also Mehrfamilienhäuser in so einer Größenordnung kann man, glaube ich, auch deutlich besser verhandeln als jetzt vielleicht Wohnungen, wo dann auch der Eigennutzer noch mitbietet. Und dass die Lage einen Unterschied macht, ist auch logisch. Okay, und jetzt hast du selber schon angedeutet, nach der Zinserhöhung, Verhandlung geht jetzt noch deutlich besser wahrscheinlich.
Genau, geht jetzt noch deutlich besser, weil das Thema Wirtschaftlichkeit ist natürlich ein Punkt, den wir auch so immer ganz transparent mit den Verkäufern besprochen haben, so nach dem Motto, liebe Leute, die Zinsen haben sich mehr als verdoppelt, damit das für uns Sinn macht, müssen wir auf jeden Fall uns beim Verkaufspreis einig werden. Das haben wir aktiv einfach so angesprochen. Und das Thema Zustand der Immobilie haben wir natürlich auch dort jedes Mal nochmal bewertet und unsere Punkte dann zum Abzug gebracht.
Ja, ja. Kannst du eine Größenordnung geben? Was verhandelt man denn so runter? Also
jetzt der letzte Kauf, den wir gemacht haben, das war ganz interessant. Auch die Spreizung zwischen der Marktfolge bei der Bank, dem Wert des Gutachtens was der Verkäufer uns vorgelegt hat von einer anderen Bank und den Preis, den wir dann am Ende gezahlt haben. Ich kann dir das mal in etwa in Prozent ausdrücken. Also die Marktfolge der finanzierenden Bank lag 20% über dem Wert des Gutachtens, was die Bewertung des Objektes angeht. Und den Kaufpreis, den wir verhandelt haben, lag 10% unter Gutachten. Mhm. Also eine Spreizung von 30%. Ja, das war natürlich eine super Konstellation. Ne?
Stark. Also ich glaube, viel fundierter kann man nicht behaupten, dass man unter Markt eingekauft hat. Und das ist halt auch immer wichtig, ne? Ganz unabhängig von der Marktphase, dass ich einfach wirklich versuche, unter Markt einzukaufen und mir Mühe gebe. Ja. Und das geht ja im Moment tatsächlich besser denn je. Ja. Okay, die drei Häuser, also wir hatten über zwei schon gesprochen, dann habt ihr noch drei weitere Häuser gekauft, wie gerade schon gesagt, die haben in Summe 7 Gewerbeeinheiten drin.
Ja.
Gib mal einen Überblick, das habt ihr dann einfach wahrscheinlich, die waren halt mit Gewerbe und dann habt ihr euch angefangen damit zu beschäftigen, wie läuft's in der Gewerbevermietung?
Genau, also das Objekt Nummer 4, das kam über einen Kontakt zustande und das war beispielsweise oder ist beispielsweise immer wieder ein Punkt auch in den Immocation-Seminaren gewesen. Baut euch ein Netzwerk auf, sprecht mit möglichst vielen Leuten, haltet gute Kontakte zu den Maklern. Und das habe ich anfänglich immer so ein bisschen als Floskel abgespeichert, aber mittlerweile hat sich bestätigt, dass das 100% zutrifft. Beispielsweise Objekt Nummer 4 sind wir nur rangekommen, weil wir ein paar Monate vorher ein anderes Objekt besichtigt haben und uns von Anfang an mit dem Makler extrem gut verstanden haben. So. Der Deal ein paar Monate vorher kam nicht zustande, weil da scheiterte es am Preis. Aber dann hat sich plötzlich der Makler gemeldet und sagt, Mensch, ich bin jetzt über 70 und würde ganz gerne meinen eigenen Bestand ein Stück weit runterfahren. Habt ihr kein Interesse daran, euch mal ein Objekt von mir anzuschauen? Quasi exklusiv vorab. So, und gesagt, getan, wir haben uns das angeschaut. Da waren dann 2 Gewerbeeinheiten drin, aber solide vermietet. Auch das eine ist eine Lagerfläche, das andere ist so eine Fitnessstudio-Kette. Die Mietverträge laufen über mehrere Jahre noch und da haben wir quasi auf dem kurzen Dienstweg konnten wir dieses Objekt erwerben über den Makler, den wir irgendwann mal kennengelernt haben. Das hat super funktioniert, auch im Nachgang. Heute telefonieren wir nochmal ab und an miteinander, wenn es da mal noch eine Frage gibt oder so. Wir wollen jetzt im Erdgeschoss wollen wir was umbauen und hatten noch ein paar bautechnische Fragen, wie er das vor ein paar Jahren mal gemacht hat. Und da haben wir nach wie vor einen super Kontakt und haben dann ein tolles Objekt in guter Lage.
Und wie ist Gewerbe? Also ist das schwerer einzuschätzen, oder? Als ist ja der Mietmarkt.
Also das ist ja Fluch und Segen zugleich. Zum einen hast du ja, also in der Regel sind die Flächen ja größer und die Quadratmeter-Rentabilität ist auch höher, zwangsläufig verbunden mit einem größeren Risiko, wenn ein gewerblicher Mieter sich mal verabschiedet und aussteigt. Dann kannst du die Fläche je nachdem nur schwer nochmal wohnwirtschaftlich nutzen oder du musst erstmal nochmal deutlich investieren. Oder man hat Glück und findet relativ schnell einen gewerblichen Mieter, für den diese Fläche 1:1 so passt. Aber das ist auch nicht ganz so einfach. Insbesondere dann, wenn die Städte irgendwie kleiner werden. Ne? Jetzt in Berlin eine Ladenfläche schnell nachzuvermieten und an Mann zu bringen, ist mit Sicherheit deutlich einfacher als in Städten in Rheinland-Pfalz oder im Saarland. Was wir aber bisher sagen können, alle Gewerbemieter haben langfristige Verträge unterschrieben. Vom Aufwand her unterscheidet sich das kaum von der wohnwirtschaftlichen Vermietung. Im Zweifel ist das noch weniger Aufwand, weil die Gewerbemieter sich weniger häufig melden als der ein oder andere klassische Mieter.
Hattet ihr schon eine Gewerbeneuvermietung?
Hatten wir bisher noch nicht. Ja. Nee, wir sind jetzt gerade dran bei dem Objekt, über das wir gerade gesprochen haben. Das ist eine relativ große Lagerhalle, die haben wir aufgeteilt in so 10-12 einzelne Boxen, die wir vermieten.
Ah, sehr gut. Ja.
Das haben wir vom Vorbesitzer so übernommen, das funktioniert auch sehr gut und vor allem die Quadratmeterpreise, die man da aufrufen kann, das ist schon phänomenal. Hat aber so ein bisschen den Nachteil, im Moment hat sich das etwas beruhigt, aber wir hatten eine Phase, wo wir relativ viel Wechsel drin hatten. Ne? Dann hat dann einer seine 20 Umzugskartons rausgeräumt, dann kam der nächste nochmal rein mit einer Couch und 3 Stühle. Dann musstest du da hinfahren, aufschließen, abschließen, dabei bleiben, wenn so ein Mieterwechsel stattgefunden hat. unsere eigenen Stunden schmeißen wir natürlich nicht so in die Waagschale und rechnen das nach. Aber wenn wir das machen würden, dann ist das natürlich ein Aufwand, der das Ganze nicht mehr so attraktiv macht. Deswegen überlegen wir gerade, ob wir diese Lagerfläche, ob wir dafür nicht einen Mieter finden, einen gewerblichen Mieter, der diese Fläche ganzheitlich nutzt und auch längerfristig da mit uns einen Vertrag unterzeichnet. Und da sind wir gerade an einer Lösung dran. Es gibt einen Interessenten, der das nutzen will. Bedeutet aber auch, dass wir die Fläche ein bisschen umbauen müssen. Genau, das ist noch in einem sehr frühen Stadium. Da haben wir jetzt diesen Monat, wollen wir uns da mal gemeinsam vor Ort treffen, mal schauen, was da geht, was nicht geht, auch was er sich so an Miete vorstellen kann, weil wir wollen uns natürlich im Idealfall nicht verschlechtern. Wenn wir das Niveau, was wir jetzt da haben, für die Fläche halten können, dann wäre das schon top. Also das ist so das einzige Thema, was wir im Moment haben, aber ansonsten alle anderen Gewerbeeinheiten laufen ohne Probleme.
Ja. Okay, und dann lass gerade über Aufwand sprechen. Du hast selber schon gesagt, wie seid ihr organisiert? Werden die Häuser verwaltet? Verwaltet ihr selbst oder wie macht ihr das?
Also anfänglich hatten wir keine Verwaltung, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen das mal am eigenen Leib erfahren haben und auch mal gemacht haben, alle Höhen und Tiefen. Ne? Nebenkostenabrechnung, Mieter ruft an Heiligabend an, das Wasser geht nicht, das Licht geht nicht, die Heizung ist ausgefallen. Das haben wir auch alles live erlebt tatsächlich und in der Regel zu den unpassendsten Zeiten, samstagsabends und dann Feiertagen. Haben dann die ersten Nebenkostenabrechnungen auch selber gemacht. Also das ist alles natürlich keine Raketenwissenschaft, ist aber trotzdem irgendwie komplex und kostet Zeit und nervt auch so ein Stück weit. Und deswegen war für uns relativ schnell klar, wir wollen die Objekte an den Hausverwalter geben. Und wir haben jetzt seit Januar diesen Jahres haben wir alle Objekte extern an eine Verwaltung gegeben. Wir haben zwei, eine für die Objekte in Rheinland-Pfalz und eine für die Objekte im Saarland. Und da muss ich sagen, ganz klar, das macht Sinn, das ist auch jeden Cent wert, weil die Verwaltung nochmal so viele Themen einfach puffert und wegarbeitet und auch den direkten Kontakt zu den Mietern übernimmt. Und das war einfach eine super Entscheidung, dass wir das an der Verwaltung gegeben haben.
Also auch Sondereigentumsverwaltung quasi, hast du gerade schon gesagt, die machen auch den Mieterkommit, machen die auch Mietanpassung?
Machen die auch, ja.
Okay.
Die auch, also jetzt beispielsweise die Sanierung, die ich eben schon mal kurz angesprochen habe, dann geht es auch um solche Themen wie Modernisierungsumlage etc. Also das machen wir komplett in Rücksprache mit der Hausverwaltung.
Okay, pro Größenordnung, pro Einheit, pro Monat?
Weißt du das? Was die an Kurs aufrufen, ja, so um die 30, 35 Euro brutto.
Okay. Okay. Das heißt, jetzt rüber in Richtung Zeitmanagement. Wie organisiert ihr euch? Wann machst du Immobilien und was machst du da?
Ja. Also der Tag hat ja 24 Stunden, das ist schon mal ganz gut.
Deine auch, ja? Ja,
genau, es könnten manchmal ein paar mehr sein. Also wir versuchen eigentlich in der Regel in den Abendstunden, wenn die Kids liegen, dort die Zeit nochmal so zu nutzen ab 20 Uhr. Da ist einfach Ruhe, da haben wir den Kopf auch frei, uns da um die Themen zu kümmern. Anfänglich haben wir mal versucht, so zwischendurch einfach mal hier eine halbe Stunde, da eine Stunde. Da war aber relativ schnell klar, das ist ineffizient. Ne? Dann bist du dann im Thema bist du auch schon wieder draußen und bei einem anderen Projekt. Deswegen versuchen wir uns da so feste Zeitslots zu setzen. Das gelingt mal besser und schlechter, dass wir beispielsweise zwei Abende in der Woche uns mal zwei, drei Stunden rausnehmen, wo wir uns um die aktuellen Themen kümmern. Oder entsprechend am Wochenende, ne? Dass wir Samstag, Sonntag in der Regel stehen wir auch relativ früh auf, auch am Wochenende, und haben da einfach noch ein bisschen Luft, bis die Kids dann wach werden, uns da um ein paar Themen zu kümmern.
Respekt und sportlich, also ja. Ich kenne den Moment, wenn das Kind schläft, ist ja auch ein schöner Moment, dann hat man dann die Ruhe und sich dann hinsetzen, ist schon hart. Ja. Und am Wochenende auch, jede Minute froh, wo das Kind eigentlich länger schläft, ne?
Ja, das stimmt. Also man muss sagen, ich hätte erwartet, dass der Arbeitsaufwand, der notwendige Zeitinvest deutlich höher ist als das, was wir jetzt aktuell so sehen. Natürlich könnte ich auch jede Woche noch 5 oder 10 Stunden mehr Zeit investieren und mich noch tiefer mit den Themen beschäftigen. Aber im Moment ist das für uns, sagen wir mal, ein sehr moderates Niveau, was wir beide gut gehandelt bekommen und ja auch einfach im Wochenverlauf ganz gut unterbekommen.
Ja. Ja. Also jetzt nehme ich mal schon ein bisschen vorweg, weil ich finde das dann immer spannend, das in Kontext zum Zeiteinsatz auch zu setzen. Mhm. Du hast geschrieben, in der Vorbereitung, die wir gemacht haben, Vermögenszuwachs pro Jahr 108.000 Euro. Damit meinst du wahrscheinlich die summierten Tilgungen?
Genau, die summierten Tilgungen, ist richtig.
Ja. Unabhängig davon, dass sich die Häuser noch im Wert entwickeln? Unabhängig davon, dass darüber hinaus noch Cashflow entsteht, oder ist der da schon drin?
Der ist da noch nicht mit drin. Das ist nur die
Tilgung. Also das ist nur die Tilgung, die quasi, die guckt man sich ja immer nicht an. Ne? Also wenn ich jetzt Aktien kaufe, dann spiele ich ja jeden Tag mit meiner App rum und gucke, was gerade mein Vermögen gemacht hat. Okay, und alleine nur das, also 108.000 Euro Tilgung jedes Jahr. Ich meine, 108.000 Euro ist auch schon, glaube ich, ein nennenswertes Jahresgehalt, von dem viele Leute träumen. Das aber ist ja, dann kann ja gar nicht, wie du es gerade erzählt hast, bei weitem kein Fulltime-Job, was ihr da macht für die Immobilien.
Ja.
Also ist eigentlich, gewinnt der Immobilienertrag wahrscheinlich gegen dem, was man verdienen kann, im Job deutlich, muss ja so sein. Ne?
Absolut, ja.
Ja, okay, also sehr spannend, wie ihr das zeitlich macht. Dann erzähl mal, 2023, großes Objekt, 10 Einheiten, ja, wie kam es dazu?
Genau, wie kam es dazu? Da war auch wieder dieser Makler, den wir mal durch Zufall kennengelernt haben, und da hat sich das nochmal bewahrheitet, dass es Sinn macht, gute Kontakte zu pflegen. Er rief mich an, also wir haben ja gekauft im Sommer 23, er rief mich an, schon so zum Jahreswechsel 22, 23, da sagt er, Mensch Christoph, kauft ihr noch Immobilien? Eventuell tut sich da im nächsten Jahr was. Habe ich ihm gesagt, grundsätzlich schon. Um was es denn geht, dann sagt er, ja, wir treffen uns mal im Januar. Dann haben wir uns getroffen und er hatte mir dann erzählt, dass aus seinem Bekanntenkreis haben, also ein paar Bekannte von ihm haben ein Mehrfamilienhaus geerbt, haben aber eigentlich keinerlei Interesse an diesem Vermieterdasein und an der Abwicklung und Organisation. Da besteht einfach kein Interesse und die wollen das Haus loswerden. Und ja, dann haben wir uns die Lage so ein bisschen angeschaut, das Objekt mal besprochen. Er hatte auch schon mal die Mieten organisiert, die aktuell so laufen. Und dann bin ich ein paar Tage später, bin ich einfach mal live vor Ort gefahren, bin das mal abgelaufen, habe mir das vor Ort auch mal angeschaut von außen. Und für mich war relativ schnell klar, also wenn wir das Objekt in der Lage zu einem guten Kurs bekommen, dann wird uns das in Zukunft noch so richtig, richtig viel Spaß machen. Und das war von Anfang an einfach mega attraktiv.
Aufgrund der Lage.
Dann hatten wir noch gar nicht konkret über Preise gesprochen. So, und dann habe ich dem Makler das Feedback gegeben, Mensch, wir haben auf jeden Fall großes Interesse, bitte stell da mal den Kontakt her. Und dann hatten wir uns, das war eine Eigentümergemeinschaft, und dann haben wir uns mit einem der Eigentümer getroffen. Der hat dann auch schon das Gutachten mit dabei, wo wir dann mal den ersten Preis gesehen haben für das Objekt. Und haben dann mal in kleiner Runde bei einer Tasse Kaffee mal gesprochen, wie das Ganze so laufen könnte. Und auch da war es so, von Anfang an war da so eine ganz gute Stimmung. Ne? Also man hat ja manchmal Verkäufer, wo du von Anfang an, fällt es einem schwer, da so, ja, sagen wir mal so, die Verbindung aufzubauen und so auf gleicher Wellenlänge zu sein. Und hier war es so, sowohl zum Makler als auch zur Verkäuferseite hatten wir von Anfang an einen guten Draht. Und wir sind mit einem guten Gefühl da rausgegangen, haben quasi am Tisch gesagt, Mensch, wir wollen das Objekt kaufen, haben uns da die Hand drauf gegeben. Und einer der Eigentümer musste dann natürlich erstmal mit den drei anderen sprechen. Mhm. Und dann ging noch so ein bisschen Zeit ins Land. Dann gab es auch noch so ein paar Themen zu klären. Also die Eigentümer untereinander mussten sich erstmal klar werden. So, das ist ja so der Klassiker bei einer Erbengemeinschaft, dass da alle die gleichen Vorstellungen haben und dass so ein Verkauf dann für alle zufriedenstellend läuft. Das hat dann noch mal ein paar Wochen gedauert oder sogar zwei, drei Monate, bis sich dann alle mal klar waren. Zwischenzeitig hatten wir dann Gelegenheit, mit der Bank zu sprechen, haben der Bank dann mal die Kalkulation aufgelegt auf Basis des Verkaufspreises, was das Gutachten uns gezeigt hat. Auf der Basis war das schon im grünen Bereich. Ne? Also die Bank hat an der Stelle schon einen Daumen hoch gemacht und gesagt, wenn ihr das Objekt zu dem Kurs bekommt, sind wir auf jeden Fall voll mit dabei. Und wir konnten auch da schon aufweisen, pass auf, es gibt noch riesige Potenziale, Mietanpassungen, Werbeflächen, Stellplätze etc. etc. Also das war von Seiten der Bank gar kein Problem. Und auch das ist ein Punkt, der mittlerweile echt genial ist. Wir legen den Banken Objekte vor, ein Chart, Kalkulation, ein paar Bilder dazu und bekommen dann innerhalb von wenigen Tagen eine Finanzierungszusage per PDF. Ne? Können wir ausdrucken, mit Unterschrift den Verkäufern geben. Und das ist natürlich genial, so früh und so schnell dann auch eine Verbindlichkeit sicherzustellen gegenüber der Verkäufer. Und so war das dann bei dem Objekt im letzten Jahr auch der Fall. Und irgendwann war es dann soweit und wir saßen alle beim Notar in großer Runde und konnten den Vertrag dann unterzeichnen.
Toll. Also spricht erstmal für euch, wie das auch mit der Bank läuft, finde ich ganz toll. Ich habe es gerade ausgerechnet, glaube ich, 3,7 Millionen Schulden habt ihr in Summe. Also das ist nichts mehr, was man einfach mit der privaten Bonität abfängt, sondern da muss die Bank wirklich Vertrauen in euch als Immobilieninvestoren haben, was offensichtlich der Fall ist. Okay. Das Haus hat dann wie viel gekostet?
Das hat gekostet 915.000.
915 und 1 Million finanziert.
Genau.
Weil Sanierung noch mit.
Genau, Kaufnebenkosten und kleinere Sanierungsaufwendungen.
Okay. Stark. Und jetzt rechne ich mal also Netto-Kaltmiete sind 5.400. Mhm. Das sind sie seit Juni 23 oder? Jetzt aktuell?
Nee, jetzt aktuell sind wir bei 5.650.
Okay, das heißt, was habt ihr schon an dem Haus gemacht?
Bisher haben wir nur einen Mieterwechsel gehabt und ein paar kosmetische Korrekturen in der Wohnung selbst. Aber größere Sanierungen haben wir bisher noch nicht gemacht. Die stehen jetzt in diesem Jahr auf der Agenda.
Okay. Was macht ihr da?
Ursprünglich war mal geplant, nur das Dach zu machen, weil das Dach ist absolut sanierungsbedürftig. Es ist eine alte Eindeckung aus den 50er Jahren. Es gibt keine Dampfsperre, keine Dämmung. Dementsprechend, wenn es stark regnet, kommt da auch der eine oder andere Tropfen mal durch. Also das muss dringend gemacht werden. Das ist nichts, was wir aufschieben können. Jetzt haben wir aber die ganze Zeit hin und her überlegt, dadurch, dass bei der Dachsanierung sowieso schon ein riesengroßes, super teures Gerüst aufgestellt werden muss über 4,5 Geschosse, ob es nicht Sinn macht, eine größere energetische Sanierung zu machen. Die Problematik, die wir ursprünglich hatten, ist diese 15%-Grenze in den ersten 3 Jahren, dass man die idealerweise nicht reißen sollte, damit man den Sanierungsaufwand sofort steuerlich geltend machen kann. Jetzt ist es aber so, wir haben bei jedem Objekt ein Gutachten zur Restnutzungsdauer beauftragt. Auch bei diesem Objekt haben wir das so gemacht mit dem Ergebnis, dass wir hier die Möglichkeit haben auf 5% Abschreibung pro Jahr. Und wenn wir uns jetzt mal die umfangreichere energetische Sanierung durchkalkulieren, mit den 5% Abschreibung würde das aus unserer Sicht definitiv Sinn machen, diese 15%-Grenze zu vernachlässigen, die größere energetische Sanierung zu machen und dafür aber die Vorteile zum einen der 5%igen AFA zu nutzen, aber wir haben auch gleichzeitig die Möglichkeit, 8% als Modernisierungsumlage umzulegen. Und unterm Strich wäre es so, dass wir ein energetisch deutlich höherwertigeres Haus dort stehen hätten. Cashflow-mäßig würden wir uns unterm Strich verbessern, nicht verschlechtern, also nach Kapitaldienst etc. Wir würden uns sogar verbessern und hätten natürlich, was den Ertragswert des Objektes angeht, nochmal einen deutlichen Sprung gemacht. Und das ist gerade ganz heiß auf unserer Agenda, dieses Thema jetzt nochmal mit der Bank zu klären, dass aus dem Dach dann nicht nur das Dach wird, sondern auch Fernwärme, Dämmung, Fenster. Da sprechen wir natürlich dann gleich von einer ganz anderen Größenordnung, was das Investitionsvolumen angeht, aber das macht kalkulatorisch absolut Sinn.
Ja, ja. Lass uns das mal gleich bewerten. Ich will nur noch einen kurzen Exkurs machen, damit jeder mitkommt. Und wir ja auch einen Partner haben beim Thema Restnutzungsdauer. Also unser Partner ist nutzungsdauer.com. Da kann man solche Gutachten erstellen lassen. Die Idee ist, dass quasi eine Immobilie eigentlich mit 2% abgeschrieben wird, also über 50 Jahre, wenn ich sie gekauft habe. Das kann ich deutlich erhöhen, wenn ich quasi über ein Gutachten sage, hey, die Restnutzungsdauer der Immobilie ist eigentlich schlechter. Ne? Man kennt die schönen Bildchen immer auf Social Media. So sollte die Immobilie bei der Bank aussehen, dann sieht man ein großes Schloss. Und so sollte die Immobilie aussehen beim Finanzamt und dann sieht man eine kleine Hundehütte. Ja? Und das Gutachten bescheinigt, wenn man so will, eher Hundehütte als Schloss und bringt dann entsprechend Abschreibungsvorteile. Also das ist auf jeden Fall was jeder sich, glaube ich, anschauen und machen sollte. Wie gesagt, kann man tun auf nutzungsdauer.com. Mit denen wir eben auch partnern. Jetzt zu der Investition. Ich habe gerade geguckt, da die Bankrate mit der Finanzierung, mit 1 Million Finanzierung, die ihr habt auf dem Haus, ist 4.800 Euro im Monat.
Ja.
Die Miete sind jetzt gerade, hast du gesagt, 5.650. Ja. Das ist also erstmal okay, aber wenn man dann auch noch Rücklagen bildet und so. Was ist denn dein Mietpotenzial, glaubst du? Also wohin kommt das Haus über die Jahre?
Lass mich mal gerade schauen. Ich habe nämlich die Kalkulation nach Sanierung hier liegen.
Ey, du bist also unglaublich gut sortiert und organisiert. Sieh mal schon, du hast immer deine Zettelliste, weißt du, hast es, also ich glaube, es ist wirklich sehr strukturiert bei dir durchgeplant, ist immer gut, ja?
Ja. Also wenn wir modernisieren würden, wäre alleine durch die Modernisierungsumlage mal mindestens 1.000 Euro mehr Miete in Summe pro Monat möglich.
Okay.
Ja, losgelöst davon sehen wir beim Gesamtobjekt 600 bis 800 Euro Mietanpassungspotenzial pro Monat.
Mhm.
Plus die erhöhte Abschreibung, die wir haben, von 2% auf 5% hat nochmal einen Effekt von ungefähr 1.000 Euro im Monat.
Na krass.
Ja, darüber hinaus werden wir, da haben wir den Vertrag schon da liegen, werden wir noch eine Werbefläche an der Fassade anbringen des Hauses, sind 200 Euro mehr im Monat und aktuell sind wir mit der Stadt am Klären, ob wir noch 4 Stellplätze vermieten können. Das wären dann nochmal so um die 300, 400 Euro mehr.
Also ich komme schon gar nicht mehr hinterher mit dem Aufschreiben, ne? Stark. Also wenn da jetzt okay, machen wir mal alles. Also du hast noch ein Potenzial von 1.000 mehr, 1.800, wenn ich jetzt die energetische Sanierung, die Anpassung der Miete durch energetische Sanierung, normale Mietanpassung, machen wir irgendwie nochmal 1.600, 1.700 drauf. Wenn Stellplätze, Gewerbe, vielleicht kriegt ihr 2.000 drauf, einfach, dass man sieht, was möglich sein kann. Dann seid ihr schon bei 7.650 Miete, ohne jetzt mal den Steuervorteil gerechnet. Was müsst ihr investieren, glaubst du?
Also wenn wir das große Paket machen, müssen wir abzüglich der Förderung der BAFA 200.000 Euro investieren.
200.000 Euro. Nehme ich jetzt mal, was ist fair für die Bankrate? 5%?
5,5. Rechnen wir mal.
5,5. Also sind das 11.000 im Jahr durch 12 sind 916. Also ihr habt quasi ein Potenzial, auch ein Mietpotenzial von über 2.000 Euro mit den ganzen Maßnahmen und eure Bankrate würde um 916 hochgehen,
ja,
wenn ihr das macht. Ja, so wird natürlich ein sehr guter Schuh draus.
Absolut.
Ja, ja, super. Tolles Objekt, richtig toll. Genau, jetzt interessiert mich natürlich in Summe noch das Portfolio, was auch, also wo steht ihr in Summe und was ist so dann eure Idee damit? Ich lese einmal vor, was du für Zahlen geschickt hast. Mhm. Mieteinnahmen pro Monat im Moment 20.185 Euro. Cashflow vor Steuern 5.650 Euro. Das ist kein freier Cashflow, sondern daraus müsst ihr noch Rücklagen bilden, ne?
Genau, richtig. Also das ist der, sagen wir mal, operative Cashflow vor Steuern, den wir haben. Nach Steuern liegen wir aktuell so bei 3.500 Euro. Nach Steuern freie Liquidität jeden Monat. Und das ist für uns 100% Rücklage. Also die 40.000 Euro im Jahr sind für uns Rücklage für alles, was so kommt. Eigenkapitaleinsatz, Sanierungsaufwand etc. Weil unser Ziel ist nicht, im Hier und Heute von der Kohle zu leben, sondern das Geld sinnvoll zu nutzen und in die Objekte zu investieren, um dann irgendwann mal perspektivisch vielleicht davon leben zu können.
Genau, was ist die Perspektive, würde mich noch interessieren. Also was wollt ihr damit erreichen für euch?
Genau, also wir sind ja mit dem ursprünglichen Ziel gestartet, das Thema Immobilien als Altersvorsorgebaustein zu etablieren. Ich glaube, da ist uns jetzt in 3 Jahren schon mal ein ganz guter Start gelungen. Wenn man das mal hochrechnet, wie das Ganze in 20 oder 30 Jahren aussieht, dann sieht das Ergebnis nach Steuern ja nochmal ganz anders aus als heute. Also an das Thema Altersvorsorge mache ich gedanklich erstmal einen Haken dran. Zum anderen bietet uns das die Chance, unseren Kindern irgendwann mal was an die Hand zu geben und zu übertragen. Das ist mittlerweile irgendwie so ein Generationenprojekt geworden und gibt einem eigentlich ein sehr gutes Gefühl, mit dem, was wir hier und heute machen, vielleicht in Zukunft den nachfolgenden Generationen dann, sagen wir mal, sehr gute Grundlage fürs Leben legen zu können. Und das treibt uns einfach an. Genau, das ist von Anfang an so unser Ziel gewesen, uns da für die Zukunft sauber aufzustellen. Also es ist jetzt nicht unser Ansporn, irgendwie heute oder in 5 Jahren aufzuhören zu arbeiten. Dafür reicht das, was wir hier auf die Beine gestellt haben, wahrscheinlich bei weitem noch nicht. Sondern uns geht es darum, eine solide Altersvorsorge sicherzustellen, mit der wir den Lebensstandard, den wir heute haben, auch im Alter durchweg halten können.
Wollt ihr auch mal verkaufen? Glaubst du, ihr werdet Immobilien irgendwann mal handeln?
Ja, ist eine gute Frage. Kommt immer auf den Zeitpunkt an. Ne? Also mit Sicherheit, die ersten 10 Jahre ist das ja erstmal kein Thema, aber wenn es über die 10 Jahre hinausgeht, wird das bei dem einen oder anderen Objekt mit Sicherheit mal eine Frage sein. Wenn der Markt es hergibt, werden wir mit Sicherheit mal darüber nachdenken. Beispielsweise das Objekt, über das wir gerade gesprochen haben, da sind im Grundbuch schon alle 10 Wohnungen aufgeteilt. Mhm. So, das macht natürlich vieles einfacher.
Sehr gut,
ja. Und dieses Objekt dann vielleicht in 10, 11, 12 Jahren oder wann auch immer mal einzeln abzuverkaufen, könnte durchaus eine Option sein und dann mit der freien Liquidität entweder neue Projekte zu investieren oder Bestandsobjekte ein Stück weit auch zu tilgen, um da ein bisschen mehr Sicherheit nochmal einzukaufen, könnte eine Option sein, aber das ist Stand heute noch Zukunftsmusik. Im Moment sind wir ganz klar mit dem Ansatz Buy and Hold unterwegs und ja, über Verkaufen machen wir uns frühestens ab Jahr 8, 9 Gedanken.
Ja. Ich sehe schon, Steuersparfan bist du auf jeden Fall auch. Ja. Christoph, vielen Dank. Unglaublich spannende Einblicke und vor allem extrem beeindruckend, das alles unter einen Hut zu bringen und dann so aufzubauen. Ganz, ganz toll. Bin gespannt, wo du in ein paar Jahren stehst. Wir werden dranbleiben und dann sehr wahrscheinlich an genau dieser Stelle wieder ein Update machen. Danke dir.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Ciao, Christoph.
Ciao, mach's gut.